Alles sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus.
Amen.
Das Wort Heiliger Schrift, das nach der Ordnung der Kirche der Predigt heute zugrunde liegt, hören wir und lesen wir im 2. Buch Mose im 32. Kapitel. Da heißt es: Der Herr aber sprach zu Mose: Geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Weg gewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt: Das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Und der Herr sprach zu Mose: Ich sehe, dass es ein halsstarriges Volk ist. Und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie vertilge. Dafür will ich dich zum großen Volk machen. Mose aber flehte vor dem Herrn, seinem Gott, und sprach: Ach Herr, warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus Ägyptenland geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, er hat sie zu ihrem Unglück herausgeführt, dass er sie umbrächte im Gebirge und vertilge sie von dem Erdboden? Kehre dich ab von deinem grimmigen Zorn und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und verheißen hast: Ich will eure Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel, und dies ganze Land, das ich verheißen habe, will ich euren Nachkommen geben, und sie sollen es besitzen für ewig. Da gereute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk zugedacht hatte. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit.
Amen.
Liebe Gemeinde, ich fühlte mich als hoffnungsloser Fall gestern Abend. Meine Frau und ich waren mit Höhns tanzen. Machte viel Spaß, bis sie so einen Gruppentanz veranstalteten. Alle auf die Tanzfläche und dann bestimmte Fuß- und Armbewegungen wurde natürlich einstudiert und die ersten Schritte klappten auch und dann wurde es nur noch peinlich. Theo hatte gesagt: Stell dich nicht ganz hinten hin, denn bei diesem Tanz dreht sich alles und plötzlich bist du vorne. Was so ein Pfarrer ist, der weiß alles besser. Und so stand ich dann plötzlich vorne. Und alle sahen den hoffnungslosen Fall. Und ich habe mich schlicht und einfach hingesetzt, weil ich gedacht habe: Nee, hat keinen Zweck. Kein Problem, dabei ein hoffnungsloser Fall zu sein. Man wird vielleicht ein bisschen rot. Aber wenn ich ein bisschen trainiert hätte, hätte ich es auch geschafft. Hoffnungsloser Fall gibt es aber in anderen Dingen in sehr viel schwieriger Situation. Und mancher von uns kennt solche hoffnungslosen Fälle, denen man immer wieder raten kann. Gute Ratschläge. Und sie hören sich das an und nicken mit dem Kopf und drehen sich um und machen genau das Gegenteil. Und es geht natürlich alles schief. Und dann kommen sie und jammern. Und man gibt den nächsten guten Rat. Und die hören sich wieder alles an. Und die ganze Chose beginnt von vorne. Und noch schlechter wird es, wenn man dann helfen muss. Mit Zeit. Vielleicht sogar mit Geld. Und am Ende das Gefühl hat, die nehmen einen aus wie eine Weihnachtsgans. Und dann ist es manchmal vielleicht das Beste, man macht Schluss. Man lässt sie oder ihn seinen Weg gehen und zieht einen klaren Trennungsstrich, damit man selber mit solchen hoffnungslosen Fällen nicht untergeht. Als solch hoffnungsloser Fall begegnet uns in unserem Predigtwort das Volk Israel. Dabei hatte alles so verheißungsvoll angefangen. Gott hatte sein Volk herausgeführt aus Ägypten, hindurch gerettet, durch das Meer, hatte sie durch die Wüste geführt, hatte es immer wieder ertragen, wenn sie was zu meckern und zu mäkeln hatten. Hingeführt zum Sinai mit ganz großen Erscheinungen, mit Blitz und Donner, ihnen seine Liebe zugesagt und sie hatten ihm begeistert die Treue geschworen. Und dann hielt dieser treue Schwur nicht mal 40 Tage. Noch während Mose auf dem Berg Sinai die Vertragsurkunde, die 10 Gebote aus Gottes Hand entgegennimmt, da hatten sie unten längst gegen das erste dieser Geboten verstoßen und sich ein goldenes Kalb gegossen und es angebetet. Kein Wunder, dass Gott zornig wird. Das war nun wirklich kein Ausrutscher mehr. Das war nicht mit irgendwas zu entschuldigen. Israel ist wirklich ein hoffnungsloser Fall, dem nicht mehr zu helfen ist. Da kann es wirklich nur einen klaren Trennungsstrich geben. Der Herr sprach zu Mose: Geh, steig hinab. Dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Weg gewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet. Ich sehe, dass es ein heilsstarriges Volk ist. Lass mich, dass mein Zorn über sie verbrenne und sie vertilge. Aus und vorbei. Irgendwann reißt selbst Gott der Geduldsfaden. Und er sagt: Schluss, jetzt geht's nicht mehr weiter. Doch ein Funken Hoffnung bleibt. Allerdings nicht für das Volk, sondern für Mose. Dafür will ich dich zum großen Volk machen. Welche Chance, welche Möglichkeit, die sich ihm eröffnet. Er, der das immer wieder hat ertragen müssen, dass das Volk meckert und mäkelt und ihn verantwortlich macht mit Gott für all das, was sie durchmachen. Welche Möglichkeit, sich von diesem hoffnungslosen Fall abzukoppeln und ganz neu anzufangen und selbst zum Stammvater eines großen Volks zu werden und Israel der wohlverdienten Strafe zu überlassen. Und Mose nutzt die Chance. Er nutzt sie allerdings nicht für sich selber, sondern für sein Volk. Mose aber flehte vor dem Herrn, seinem Gott, und sprach: Ach Herr, warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk? Erstaunlich. Er versucht nicht zu erklären oder zu entschuldigen. Er versucht nicht, Gott um Verständnis zu bitten. Ich hätte vielleicht ihm versucht zu erklären, dass 40 Tage auch nur wirklich ein bisschen lang wären und dass das Volk doch auch ein paar gute Seiten hat und dass man es doch vielleicht verstehen kann, wenn sie so lange nichts von Mose und von Gott gehört hätten. Ich hätte versucht, Gott irgendwie zu überreden. Nur Mose verliert kein Wort über dies Volk. Er verliert kein Wort über den Ungehorsam, über das, was sie da unten anstellen, die Sünde dieses Volkes. Das ist für ihn eine Tatsache, an der es nichts zu rütteln und nichts zu deuteln gibt. Das ist einfach so. Und deshalb führt er nicht das Volk gegen Gott ins Feld, sondern Gott, sein Wort und seine Liebe gegen sich selbst. Warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk? Ja, Er versucht Gott zu sagen, so wie wir manchmal Eltern, deren Kinder aus der Bahn geraten, sagen, aber das ist doch dein Kind. Versucht er Gott zu sagen, nein, das ist nicht wie du gesagt hast, dein Volk, Mose, das du herausgeführt hast, das ist doch dein Volk, Gott, das du herausgeführt hast. Und dann versucht er beinahe Gott bei seiner Ehre zu packen. Sagt ihm, ey Gott, was sollen denn die Ägypter sagen? Ja, was sollen sie sagen, wenn sie hören, Israel ist zugrunde gegangen? Die lachen sich doch schlapp. Die sagen doch, ey, haben wir von Anfang an gewusst, auf diesen Gott ist kein Verlass. Der war eigentlich nur eine Illusion, der hat sie rausgeführt, um sie dann in der Wüste zugrunde gehen zu lassen. Das kannst du doch nicht machen. Ach Herr, warum sollen die Ägypter sagen, er hat sie zu ihrem Unglück herausgeführt, dass er sie umbrächte im Gebirge und vertilge sie vom Erdboden. Und dann setzt er noch das Letzte nach. Wichtiger als alles andere. Gedenke, Herr, an deine Knechte Abraham und Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen hast, ich will eure Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel, und dieses ganze Land, das ich verheißen habe, will ich euren Nachkommen geben, und sie sollen es besitzen auf ewig. Du, Gott, hast es doch versprochen. Du hast es doch geschworen, Abraham und Isaak und Jakob. Wie ein bettelndes Kind liegt er seinem Gott in den Ohren. Du hast es doch versprochen. Und weil auf dein Wort Verlass ist, weil du dich doch nicht von dir selbst abwenden kannst, darum kehre dich ab von deinem grimmigen Zorn und lass dich des Unheils gereuen, über das du über dein Volk bringen willst. Du hast es versprochen, Gott. Dabei dürfen wir Gott festhalten. Wenn wir heute an diesem Sonntag Rogate mit unseren Bitten und Gebeten vor Gott treten. Nein, im Blick auf uns gibt es nicht den geringsten Grund, warum Gott uns eigentlich an- oder gar erhören sollte. Denn wir alle miteinander, wir sind wirklich und wahrhaftig hoffnungslose Fälle. Mann, was haben wir bei unserer Konfirmation mit Bewusstsein versprochen, Gott treu zu sein? Und guck dir an, was aus deinem Leben daraus geworden ist. Du weißt ganz genau, was daraus geworden ist. Und wir brauchen gar nicht zurückzugehen bis zur Konfirmation, nicht? Letzten Sonntag haben wir mit Bewusstsein, mit Ernsthaftigkeit gesagt und gebetet, Gott sei mir Sünder gnädig. Und nicht nur letzten Sonntag, sondern den Sonntag davor und noch einen Sonntag und noch einen Sonntag. Und dann kommen wir wieder und bitten das Gleiche. Mann, dass Gott nicht irgendwann... dass irgendwann der Kragen platzt, dass er sagt, ey, schon wieder bist du da, mit derselben Sünde, mit derselben Bitte. Ist das nicht irgendwann mal so, dass Gott sagen müsste, fertig, aus, vorbei, nicht schon wieder. Ich sehe, dass es ein halsstarriges und gottloses Volk ist, und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie vertilge. Nein, und da gibt es nichts, was wir sagen könnten, Mann, nicht? Es gibt auch ein paar gute Seiten an uns. Und Emanuels Gemeinde Stuttgart, das ist doch eine der Lebendigen in der Gemeinde Gott. Die müssen doch wenigstens noch eine zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, weiß ich, wie viel die Chance haben. Nein, vergiss es. Wenn wir anfangen, auf uns zu sehen, wenn wir anfangen, uns ins Feld zu führen, stehen wir auf absolut verlorenen Posten. Aber weil sich da einer in die Bresche wirft. So wie Mose auf dem Sinai und sagt, Gott, Gott, du hast es doch versprochen. Weil sich da einer in die Bresche wirft für uns, Jesus Christus, der am Kreuz auf Golgatha bittet, Vater, vergib. Deshalb gibt es Hoffnung für solche hoffnungslosen Fälle wie uns. Unendlich viel größere Hoffnung als für Israel. Denn selbst wenn Gott die Bitte des Mose erhört, selbst wenn es Hoffnung für sie gibt und sie weiterziehen dürfen, sie werden doch irgendwann sterben und zugrunde gehen in der Wüste. Und selbst Mose wird das, wo Christus betet. Da ist es anders. Da wirft er sich wirklich in die Bresche. Da bittet er nicht nur, sondern zieht den ganzen gewaltigen, grausigen Zorn Gottes auf sich und geht darunter am Kreuz auf Golgatha zugrunde, damit du und ich keine hoffnungslosen Fälle mehr sind. Damit du und ich an diesem Sonntag vor ihn treten dürfen, im Wissen um alle unsere Schuld, im Wissen um alle unsere Sünde, im Wissen um unsere eigene persönliche ganze Hoffnungslosigkeit und im Blick auf Jesus Christus bitten dürfen, Gott sei mir Sünder gnädig. Im Blick auf Jesus Christus bitten dürfen für alle, die wir lieb haben. Im Blick auf Jesus Christus bitten dürfen, wie die lieben Kinder ihren lieben Vater um alles, was er uns in der heiligen Taufe versprochen hat. Wir dürfen kommen mit diesen Gedanken und mit dieser Gewissheit, du hast es doch versprochen, Gott. Und darum lohnt es sich, ihn beim Wort zu nehmen, ihn daran festzuhalten, du hast es doch versprochen. Mose durfte erfahren, dass das sich lohnt. Denn da gereute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk zugedacht hatte. Du darfst erfahren, dass es sich lohnt, zu bitten um Vergebung und unter dem Kreuz Jesu Christi erfahren, dass Gott deine Bitte erfüllt, deine Sünde wegwischt und dich einlädt an seinen Tisch. Komm, es ist alles bereit. Darum lädt uns dieser Sonntag ein, wo Gate bittet. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der stärke und bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.